Happy Shooting, Folge 291, Scheinverlosung.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Hiya.
Ja, schönen guten Tag. Nachdem es in der Pre-Show schon um Karin, dünne Folien und Hashtags ging, versuchen wir jetzt ein bisschen über Fotografie zu schnacken.
Arschdünne Folien, arschdünn. Ja. Ne?
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, so sieht das aus, denn wer live zuhört, der hat mehr vom Leben.
Und ich sag noch, frag mich nicht über die International Pinhole, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Ja, ich konnte es ja nicht lassen.
Wobei, wenn jetzt tatsächlich irgendwelche guten Feinmechaniker unter den Zuhörern sind, also Feinmechaniker, ich würde da gerne mal ein Wort reden. Also vielleicht, ne, ich habe da gerade...
Du suchst da was.
Ich musste gerade jemanden entlassen. Ah, naja.
Ha, so sieht's aus.
Das Leben ist ungerecht. Harte
Zeiten.
Du, manche Projekte dauern einfach 2 Jahre. Das ist schon okay.
Das macht doch nichts, dafür werden sie ja gut.
Ja, das macht schon was. Das ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Aber gut. Lass uns doch mal
nichtsdestotrotz
gucken, was wir heute so jetzt tun hier. Wir reden nämlich über Fotografie.
Deswegen nennt man uns auch Happy Shooting.
Weil wir so glücklich sind. Oder weil wir so tolle Drogen nehmen.
Im Allgemeinen, das darf der Zuhörer selbst entscheiden. Du sitzt mir jetzt schon relativ nah. Du sitzt nämlich jetzt in Hannover und bist bei Twitter und bei app.net der Chris Marquardt, richtig?
Meistens ja. Chris, Marquardt. Man muss das ja auch mal wieder buchstabieren.
Ja, das tut auch mal wieder Not, ja. Und ich bin der BN Sonic. BNSONIC. Ich habe das schon lange nicht mehr buchstabiert. Weil das N-Sonic war schon weg. Da musste ich ein B kaufen. Ansonsten bin ich auf nsonic.de zu finden. Und uns beide zusammen findet ihr auf happyshooting.de. Ja, und das ist der Podcast rund um die Fotografie.
Warum hast du eigentlich kein E gekauft? N-Sonic, das wäre doch viel besser.
Ja, hatte ich auch überlegt, aber ich dachte, irgendwie ist das auch doof.
Weil B-Sonic ist...
Ja, aber EN, das ist, sieht dann wieder so wie Englisch aus, weißt du, wie so ein Landestag. War auch blöd irgendwie.
Gut. Wir haben heute Folgendes in der Sendung. Und zwar werden wir einen Gewinner ermitteln für die Scheinaufgabe.
Ein Gewinner ermitteln?
Gewinner ermitteln für die Scheinaufgabe. Also es ist nicht eine Aufgabe, die wir nur zum Schein gemacht haben, sondern das Thema war Schein.
Dann haben wir eine Frage und einen Linktipp zum Thema Spektiv.
Spektiv ist kein medizinisches Instrument. dann haben wir Audioboost, einen ganzen Blog, verschiedene Dinge, Gruß vom Hörertreffen, Nachtrag zu den Fokuspunkten, Belichtungsfrage und ein Veranstaltungstipp.
Joa, dann haben wir mal was wieder zum Thema Model Release und wofür man das noch so braucht.
Das ist spannend, ja. dann haben wir einen Linktipp von Max zum Quickdraw Holster.
Und ein Raspberry Pi im Canon 5D Mark II Batteriegriff.
Ja, Timo möchte mehr Erfahrungsberichte.
Ein Triggertrap ist kostenlos.
Dann haben wir einen verlorenen Nackenstrappen aufzulösen. Aber jo. Wir fangen an mit Sachen zum Hören, wie immer.
Genau, wir fangen mal mit was an zum Hören. Und zwar hat uns, wer eigentlich? Achso, die Kollegin von Sebastian Folgendes geschickt.
3, 2, 1, Fotografie felice.
Cool.
Jo, das war die
das Janina. Hätte ich jetzt auch zuordnen können. Also nicht zum Namen, sondern zur Sprache.
Ja, das war die Janina. Also vielen Dank an Janina, Kollegin von Sebastian. Danke an Sebastian fürs Einschicken. Das war natürlich italienisch. Mhm. So, außerdem zu hören haben wir Folgendes. Und das hat uns der Andreas geschickt.
Ich kenne die.
Ich wollte gerade sagen, also wer die hat, der erkennt das. Das ist ein ziemlich typisches Geräusch.
Die klingt so, wie sie halt klingt.
Ganz genau. Also gerade dieses Spannen, das ist halt ein ganz typischer schleifender Sound.
Aufgelöst wird's am Schluss der Sendung. Jetzt mea culpa oder wie ist denn da die Mehrzahl davon?
Also mea maxima culpa?
Nee, das ist nicht die Mehrzahl. Oh, ich habe kein Latein gehabt.
Ich auch nicht.
Wissen. Nee, es ist so, wir hatten Wir hatten ja mal vor langer, langer Zeit eine Aufgabe, so Ende letztes Jahr, so im Dezember 2011. Und da hatten wir so einen dünnen Ledernackenstrappen verlost. Mhm. Und der Hörer, der den gewonnen hat, hat sich nicht gemeldet.
Dachten wir.
Deshalb haben wir den jetzt in der letzten Sendung nochmal verlost. So nach dem Motto, ist lange genug liegen geblieben, geht jetzt raus. Worauf er sich dann meldete, der gute Frank, und sagte, aber ich habe euch doch geschrieben. Und also er hat einen Kommentar geschrieben. Und
war schon, glaube ich, ein bisschen traurig.
Mit Sicherheit wäre ich doch auch gewesen. Allerdings haben wir hier quasi alle Mailboxen durchkämmt, alle Spam-Folder durchkämmt. Das Ding ist einfach nie angekommen. Also was auch passiert ist, es ist nicht hier gelandet. Kleiner Tipp für euch, solltet ihr gewinnen und solltet ihr uns dann geschrieben haben und nicht irgendwo, sagen wir mal, innerhalb von einer Woche zurückgehört haben, dann macht doch bitte einfach nochmal eine Mail. wir haben es nicht übersehen, sondern die ist tatsächlich einfach irgendwo
dann einfach Krach machen. Entweder noch eine Mail schicken oder halt einen Kommentar schreiben zu der Folge. Also Kommentare zum Beispiel zu den Folgen, da bekommen wir halt auch automatisch eine E-Mail dann von dem WordPress. Da würde das dann auch auffallen. Also dann macht einfach Lärm. Also innerhalb einer Woche solltet ihr dann schon von uns gehört haben.
Jo. Jedenfalls hatte Frank sich gemeldet. Ich dann sofort hier an die Grabbelkiste und geguckt, was noch so da ist. Dann habe ich eine Mail geschickt und der hat sich jetzt quasi aus den Sachen, die hier noch so rumlagen, was rausgesucht. Der kriegt jetzt eine Nalin, sein Akromat, mit 5 Dioptrien für seinen Objektiv passend.
Das ist cool, da kann man schöne Makros mitmachen.
Und er hat sich gefreut und alles ist wieder gut.
Puh. Schwein gehabt.
Total Schwein gehabt. Nee, also wenn ihr hier schreibt und kriegt keine Antwort, bitte melden, bitte, bitte, bitte nochmal melden unbedingt. Nicht gleich nach einem halben oder ganzen Tag, weil
nee, so schnell schaffen wir es nicht.
Das kann ein bisschen dauern. Das kommt dann bei Boris an, und wenn ich es verschicken muss, wird es dann erstmal an mich weitergeleitet und dann kann es auch nochmal 1-2 Tage liegen. Aber so nach einer Woche ist es irgendwie ein sicherer Zeitraum, nochmal nachzuhaken und so, habt ihr das jetzt bekommen. Das ist schon okay, das dürft ihr tun.
Genau, kriegen wir hin.
Jo.
Ha, sehr schön. Ja, und dann haben wir natürlich neulich über das Triggertrap, dem, was
also
auch immer.
Also das ist das Ding, was Enjoy Camera hat und was wir, also wo den Dongle, aber die App gibt's im App Store.
Genau, und da hatte ich ja, ich hatte die kostenlose App runtergeladen, so ein bisschen zum Rumspielen. Du hast die kostenpflichtige App, die 3 Millionen Funktionen mehr hat runtergeladen.
Für irgendwie circa 4 € oder so.
Genau, und jetzt kommt natürlich das Geilste. Ich glaube, im Rahmen von diesem Black Friday und Cyber Monday gibt's jetzt diese Triggertrap-App, und zwar die Pro-Version, kostenlos.
Ja.
Und zwar wie lange?
Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, tatsächlich bis Ende des Jahres. Also
ich meine auch den Dezember durch. So, ne?
Ich glaube den Dezember durch. Also wer das Triggertrap ausprobieren möchte, funktioniert übrigens auch mit dem iPhone. Das heißt, der kann auch die Kamera da drin ansteuern. Ihr könnt also so, hier so auf Peng oder auf Erschütterung oder Gesichtserkennung oder so.
Gesichtserkennung war zum Beispiel cool. Das haben wir gemacht, als wir zum Globetrotter gefahren sind. Da hast du auf Gesichtserkennung gestellt und dann das Telefon so vorne irgendwo vor die Windschutzscheibe navigiert und hast gesagt, es müssen 2 Gesichter zu sehen sein. Ja, und kaum das so richtig ausgerichtet hattest, wurde das Bild dann gemacht. Ist ganz witzig. Tja. Also selbst wenn ihr vorhabt, euch diesen Dongle vielleicht irgendwann mal zu kaufen, lohnt es sich jetzt, die App zu laden. Das wollen wir ja nicht verschwiegen ja, haben.
So, holt sie euch, das ist tatsächlich irgendwie cool, weil es jetzt halt nichts mehr kostet. Also,
genau.
Wir gehen mal kurz in die Mailbox. Was haben wir denn bekommen? Ach, von Timo.
Timo hat was geschrieben. Ich lese mal vor. Der schreibt, hallo Riss und Riss. Erstmal herzlichen Dank für den super Podcast. Ich habe mir vor kurzem Boris alten Abi. Ich habe mir vor kurzem Boris alte Abi-Ball-Gerichte. Abi-Ball. Wenn man das liest, sieht das völlig normal aus, aber wenn man es laut vorliest, Abi-Ball-Gerichte. Ich denke
immer. Berichte mit B.
Ball-Berichte. Abi.
Achso, ein Kurzschluss? Komm, dann lese ich vor.
Abi-Ball, nee, ich kann das. Ich habe mir vor kurzem Boris alte Abi-Ball-Berichte angehört, siehst du? Und ich fand sie voll spannend. Und dann hatte Chris letztens von seiner Essensfotografie erzählt und obwohl ich mich nicht wirklich fürs Thema interessiere, ist es gut, ein paar Tipps gehört zu haben, wenn man doch in solche Situationen kommt. Deshalb wollte ich euch mal fragen, ob ihr solche Berichte nicht mal häufiger geben könntet. Ich fände es super, wenn ihr eine kurze Zusammenfassung von Equipment, Einstellung, Aufbau, Zeitaufwand geben könntet, falls ihr mal einen besonderen Auftrag hattet. Macht weiter so und hört frühestens nach der 10.000. Sendung auf. 321, Happy Shooting, Timo aus Dortmund. PS, ja. Wir schreiben den 6. November 2012, nur falls die Mail im Bodensatz landet.
Ja, das ist nicht
doch,
so tief.
Ist doch relativ zeitnah.
Nicht so tief. Heute ist der 23, heute ist der 27. Das geht ja noch. Das
passt doch.
Also generell ist das eine klasse Idee. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man hat, weil das ist, glaube ich, ziemlich aufwendig. Also so erfahrungsgemäß, so mal alles runterzuschreiben auf so einem Event, das ist schon, das dauert dann teilweise fast so lange wie der Event selber.
Ja, es ist halt schwierig. Also man kann natürlich schon über so einen Auftrag generell reden, was man da so prinzipiell gemacht hat. Aber wenn es jetzt wirklich ein bisschen mehr Fleisch sein soll, also ein paar Details, dann muss man ja doch nochmal irgendwie in sich gehen oder durch die Aufnahmen gucken in die Einstellung und was man jetzt eigentlich tatsächlich gemacht hat. Also vieles macht man ja auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus, sag ich mal. Und ich mache nun leider, da trete ich mich manchmal selbst in den Arsch. Also wenn ich dann wirklich irgendwo mit einem Strobist irgendwas mache, das ist ja nun auch nicht so, dass ich irgendwie jede Woche unterwegs bin. Ich habe ja nur noch einen Job zu erledigen. Aber wenn ich dann mal unterwegs bin und sowas fotografiere, dann vergesse ich leider auch schon mal den Weitwinkelschuss, um mal so ein Setup zu haben. Ah, das predige ich daher immer. Also denkt da dran, wenn ihr irgendwie sowas mal macht, versucht dran zu denken, nochmal irgendwie 3 Schritte zurück und eine Übersicht zu fotografieren. Das ist mal ganz schön für solche Dokumentationszwecke. Aber wir behalten das gerne im Hinterkopf, oder? Also wenn mal wieder irgendwas Außergewöhnliches ist. Ich meine, ihr wollt jetzt auch nicht irgendwie 5-mal von uns hören und jetzt haben wir ein Porträt gemacht von, weiß ich nicht, dem Geschäftsführer XY und da haben wir den Blitz vorne rechts aufgestellt und dann war er glücklich. Also das... Mal gucken, wenn wir wieder was Spannendes haben, werden wir gerne darüber erzählen, oder?
Ja, natürlich.
Machen wir. Jo, dann hat uns noch wer geschrieben, und zwar einmal Dominik und einmal Ralf zum selben Thema. Und da geht es um was ganz Interessantes. Der Dominik hatte, glaube ich, geschrieben, hallo zusammen, eventuell für Bastler interessant und dann einen Link. 3, 2, 1, Happy Shooting. Jo, und da habe ich mal nachgeguckt. Es geht um ein Do-It-Yourself-Projekt. Und zwar um so ein Raspberry Pi Projekt. Das sind diese Miniatur-Computerboards zum selber löten und basteln und anschließen. Und da hat jemand so ein Board in seine Canon 5D Mark II reingebaut. Und zwar in den Batteriegriff. Und da hier mal ein Zitat von der Webseite. Das, was Smartphones können, muss eine hochwertige DSLR doch auch hinbekommen, dachte sich der Fotograf David Hunt und verbaute in ein externes Batteriefach seiner Canon 5D Mark II einen Raspberry Pi Computer. So einfach wie genial, mit Hilfe eines Wi-Fi-Dongle und eines Perl-Skripts kann er beispielsweise nun geschossene Bilder direkt auf seinem größeren iPad-Display sichten oder einen größeren USB-Speicher direkt an die Kamera für längere Timelapse-Sessions anschließen. Da gibt es auch ein Video dazu, wie das Ganze aussieht und funktioniert. Und das fand ich mal richtig geil eigentlich. Weiß ja nicht, ob bei euch auch so Raspberry Pi Bastler unterwegs sind.
Also für die Geeks ist das sicher erstmal cool. Vielleicht wird ein Produkt draus, man weiß es nie. Und dann muss man sich noch um Patente streiten.
Na gut. Ja, da muss man natürlich da ein bisschen aufpassen. Aber da, ich meine, überleg mal, wenn erstmal das Grundproblem gelöst ist, das Ding da einzubauen und die Daten da irgendwie abzugreifen, da kannst du ja alles damit machen. Mhm. Ist ja der Hammer.
Tja, der Max hat uns geschrieben. Servus ihr beiden, wieder einmal gibt es ein interessantes Kickstarter-Projekt, das, wie ich finde, absolut genial ist. Man kann mal wieder was an seinen Gürtel klipsen. Hooray! Ja, ich dachte früher schon irgendwie so mit diesen ganzen Geräten. Also irgendwann kommt man da ja wie so ein Handyman, weißt du? Repariert alles. Der Quickdraw-Holster erlaubt es, einzelne Objektive an einer Halterung entsprechend des Objektivmounts der Kamera anzuschrauben. Das Prinzip ist nichts anderes, als die Objektivaufnahme einer Kamera auf ein Gürtelsystem zu übertragen. Ja, also ich habe mir das gerade mal angeschaut. Du hast da tatsächlich dann so am Gürtel quasi so Kamerabajonette. Dann kannst du deine Objektive drauf tun und die hängen dann da so runter. Das heißt, wenn du viele Objektive hast und oft wechseln musst, kannst du die quasi so klack, 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 klack da so Ran- und Abflanschen.
Ja, die haben wohl auch verschiedene Einstellungen. Also du kannst die entweder so einstellen, dass die nur zum Wechseln gedacht sind, dann klappen die nicht runter. Dann kann man einfach so schnell das Objektiv reinhängen, schnell wechseln und fertig. Oder man kann das Ganze verriegeln und dann runterhängen lassen, sodass das auch nicht aus Versehen rausfallen kann, wenn du jetzt irgendwie noch ein, zwei Alternativobjektive mit dir rumtragen willst. Sieht eigentlich ganz spannend aus. Muss man halt den Anwendungsfall dafür haben dann, ne?
Mhm, klar.
Aber da wird es sicherlich einige geben, die so einen Anwendungsfall haben, denn ja, Kickstarter-Projekt und genügend Geld ist schon zusammengekommen. Also das wird es wohl geben.
Tja, ihr könnt uns übrigens alle live in die Sendung Fragen schicken. Und zwar, für die, die es noch nicht wissen oder die neu dabei sind, wir kontrollieren während dem Livestream immer wieder Twitter, Google Plus und up.net. Und wer dort was reinschreibt, der macht da einfach hinten ein Hashtag dran, und zwar das Hashtag HSFrage. Bei Google Plus gibt es einen Thread dafür, den twittern wir und sagen immer Bescheid, wo man was eintragen darf. Aber für app.net und Twitter gibt es, wie gesagt, ein Hashtag HSFrage, und schreibt uns doch eure Fragen, und dann können wir die auch hier während der Sendung mal zwischendurch live beantworten.
Genau, bei Google Plus ist es wahrscheinlich am einfachsten, dem User Happy Shooting zu folgen, in seine Kreise aufzunehmen, wie auch immer, zu zirkeln, zu kreisen. Es ist alles irgendwie blöd mit diesen Begriffen, in diesen neuen Medien, das Ganze irgendwie
zu hinzuzufügen.
Alles vergessen. Aber jedenfalls gibt es da Happy Shooting, und wenn ihr wisst, wie Google Plus funktioniert, dann wisst ihr auch, wie man da neue Nachrichten von uns lesen kann. Und da gibt es dann zu jeder Sendung einen Beitrag. Da kann man dann Fragen
drin. Mit diesen ganzen neuen Medien, das ist immer schwierig, dann irgendwie die richtigen Terminologien zu finden.
Ja. Schwierig. Naja. Auch schwierig ist es übrigens, wenn man Fotos von Personen macht, ohne sie zu fragen.
Und die dann verkaufen
möchte. Und sie dann verkaufen möchte, ganz genau. da hatte Ralf uns was geschickt. Da kam einfach nur ein Link, und dazu gibt es halt eine Geschichte. Und zwar gab es da einen Fotografen, der hat einfach am Strand Surfer fotografiert. Und zwar hat er sich dabei schon Mühe gegeben, so zu fotografieren, dass die Gesichter nicht zu erkennen sind, weil er sich dachte, okay, wenn ich keine Gesichter drauf habe, dann kann ich ja einfach fotografieren. Soweit so gut, kann man ja erstmal denken, ist aber falsch, weil dann hat er versucht, das Bild zu verkaufen über Getty Images. Und Getty Images hat gesagt, ja, dann brauche ich aber noch ein Model-Release hierfür. Und auf diesem Foto ist eigentlich nur der Rücken einer Surferin zu sehen, und zwar ein vollständig tätowierter Rücken. Ziemlich cooles Tattoo eigentlich. Ja, und da ist natürlich, also zum einen gilt das sowieso, das ist hier auch in Deutschland so, wir hatten da schon mal Sendung, Achtung, dies ist keine Rechtsberatung, aber wir hatten Sendung mit einem Anwalt aus diesem Bereich, müsst ihr mal nachgucken, auf happyshooting.de, einfach mal nach Recht suchen, da findet ihr das. Es geht halt darum, nicht ob das Gesicht zu erkennen ist, sondern es reicht im Prinzip schon aus, wenn die Person sich selbst auf diesem Foto erkennen würde. Und das engt das Ganze natürlich schon extrem ein. Und in diesem Fall ist natürlich auch die Argumentation, dass man anhand dieses Tattoos natürlich eindeutig diese Frau identifizieren kann und zumindest der engere und wahrscheinlich auch weitere Freundeskreis dieser Frau würden sie eindeutig identifizieren können. Und deswegen ist ein Model-Release erforderlich.
Ja, und das geht ja mittlerweile in der europäischen Rechtsprechung sogar schon weiter. Also da muss nicht mal irgendwie ein dickes Tattoo sein oder irgendwas, sondern generell, wenn Personen drauf sind, müsstest du eigentlich Releases haben. Mhm. Beziehungsweise Firmen wie Getty und so weiter werden dich danach fragen. Du wirst also auf die meisten Stock-Agencies wirst du Bilder mit Personen drauf nur mit Model-Releases hochladen dürfen. Egal, ob diese Personen nicht erkennbar sind oder egal, ob du glaubst, dass diese Personen nicht erkennbar sind.
Richtig, richtig. Ja. Das ist also deswegen Street-Fotos in Stock-Fotografie schwierig. Ja, und dann fand ich es aber ganz interessant, denn, also das Zitat ist, er musste jetzt halt diese Frau wiederfinden, und jetzt mal ein Zitat hier von der Webseite. Ein schwieriges Unterfangen, denn er hatte die Aufnahmen von den Surfern ohne deren Wissen gemacht. Das ist ja, was wir immer sagen, wenn ihr dann ein cooles Foto gemacht habt und ihr glaubt, ey, das ist jetzt was geworden, da könnte ich vielleicht was mit anfangen wollen. Dann lieber doch hingehen und sagen, Entschuldigung, ich habe gerade ein Foto von dir gemacht, hier, schau mal. Soll ich dir das mal schicken? Hast du eine E-Mail-Adresse? Kriegst du, kostet nichts. Dann hat man zumindest eine E-Mail-Adresse, und wenn man dann wirklich was damit machen will, kann man halt Kontakt aufnehmen. So, das hatte er jetzt nicht. Und jetzt ging es dann weiter. Eine Veröffentlichung auf Facebook und in Tattoo-Foren und die Google-Bildersuche brachten ihn nicht weiter. Ebenso wenig Veröffentlichung in einer Fotozeitung und auf einigen Websites. Also er hat versucht, über verschiedene Kanäle diese Frau wiederzufinden. Über den Online-Bilderdienst Pinterest fand Prives, also so heißt der Fotograf, schließlich die tätowierte Surferin. Ein Nutzer der Webseite kannte die Costa Ricanerin, Brie, und verriet Prives ihren Namen. Über Facebook war der Kontakt dann schnell hergestellt und Brie erteilte dem Fotografen die Freigabe. Also ein Happy End an dieser Stelle, was ich sehr, sehr cool fand. Also unsere neuen Medien, die ich eben noch ob ihrer komischen Begrifflichkeit beschimpft habe, taugen dann doch was.
Ich finde das cool, ja.
Also das war schon stark. Aber man muss sich schon ganz schön reinhängen, um solche Leute zu finden. Hier war es wahrscheinlich noch möglich, weil du eben sagen konntest, okay, Surfer, auffälliges Tattoo. Wenn du jetzt einfach irgendjemanden in der Stadt fotografierst, das wird, glaube ich, schon schwieriger.
Tja, also passt da auf. Also wenn ihr für Stalk Agencies was machen wollt, holt euch auf jeden Fall ein Release. Das ist dafür ganz wichtig, weil es sonst nehmen die es einfach nicht an.
Richtig. Mhm. So, und jetzt haben wir wieder was Schönes für euch, nämlich das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wie ihr am Anfang der Sendung wahrscheinlich schon wieder gehört habt, wird diese Sendung unterstützt von enjoyyourcamera.com und das jetzt schon seit einer ganzen Zeit und da sind wir unglaublich stolz drauf und freuen uns riesig, also schon mal vorweg großen Dank an dieser Stelle. Ja, und was tun die? Die schicken uns, damit wir jede Woche irgendwas Nettes vorstellen können, immer ganz tolles Spielzeug und diesmal haben sie mir den Peak Design Capture Clip geschickt.
Und jetzt sagen, den haben wir beim Spielzeugladen-Workshop gesehen.
Da haben wir ihn gesehen und die aufmerksamen Hörer sagen, hey, hatten wir doch schon mal.
Richtig.
Stimmt. Aber jetzt ist alles neu. Das Ding ist nämlich ein bisschen überarbeitet vom Design her. Ist ein bisschen gefälliger. Liegt ein bisschen besser an am Körper. Ist also alles ein bisschen abgerundet. Und es gibt jetzt neue Platten. Also die bisherige Platte, die normale schwarze Platte, die kennt ihr, haben wir letztes Mal vorgestellt, alles soweit altes Prinzip, also das, wer es noch nicht kennt, es ist ein System, um die Kamera am Gürtel oder irgendwo zu tragen, wo man das Gürtel-like festmachen kann, also zum Beispiel am Rucksackgurt, dann hat man das quasi an der Brust hängen, die Kamera, um sie schnell ran- und abnehmen zu können. Ziemlich cooles Ding eigentlich, ja, aber jetzt gibt es eine neue Platte dazu und diese neue Platte, die hat jetzt ein paar Vorteile, denn zum einen ist sie jetzt kompatibel mit dem Black Rapid. Also wer so einen Gurt hat, der braucht ja irgendwie eine Öse, wo er diesen Karabiner reinhängen kann. Das hatte die alte Platte nicht, die neue hat das. Das bedeutet auch, dass man an dieser Öse eben ganz einfach die Platte an die Kamera festschrauben kann, ohne dass man jetzt ein Geldstück oder sowas braucht. Ist also viel praktischer zu handhaben, ist also gleich ein Griff mit dran.
Aber sie passt trotzdem noch in den Capture Clip rein.
Sie passt trotzdem in den Capture Clip rein, weil dieser Bügel, der wird einfach zur Seite geklappt quasi. Ah, kannst du also cool. Bügel rausklappen an deinem Black Rapid oder vom Black Rapid ab und dann wieder an deinen Capture Clip. Geht also beides. Weil man ist ja vielleicht mal mit dem einen und mal mit dem anderen System unterwegs und dann müsst ihr jetzt die Platte nicht dauernd tauschen. Schon mal ganz nett. Der Bügel hat außerdem, die Platte hat jetzt auch so ein bisschen abgerundete Ecken. Die vorher war eben sehr kantig und das konnte schon mal ein bisschen verhaken, wenn man so schnell die Kamera irgendwie einsetzen wollte in die Halterung. Da musste man schon ein bisschen zielen. Die neue hat halt abgerundete Ecken und damit ist das Einsetzen wesentlich leichter geworden. Also sie schiebt sich quasi mehr oder weniger ein bisschen in die Richtung, wo sie halt hin soll. Schon mal gar nicht schlecht. Und es gibt jetzt auch verschiedene Varianten von der Platte. Also erstmal ist jetzt so eine Übergangsphase von der alten Platte auf die neue Platte. Da hat mir der Ingo gesagt von Enjoy Your Camera, dass sie zu jedem alten Capture Clip jetzt auch eine neue Platte mitschicken. Also wer jetzt irgendwie gerade bestellt, ich weiß jetzt nicht, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ob die Übergangszeit schon vorbei ist oder nicht. Aber wenn ihr noch in der Übergangszeit seid, könnt ihr ja vorher einfach mal anfragen. Dann kriegt ihr quasi zwei Platten statt einer zum selben Preis. Also ganz cool. Aber es gibt jetzt auch alternative Platten, die ihr dazu bestellen könnt. Also diese Platten kann man natürlich auch einzeln kaufen, wenn ihr mehrere Kameras habt. Da gibt es unter anderem eine kleine Platte, wenn ihr jetzt das eher an so eine kleine Systemkamera machen wollt und dieser dicke quadratische Klotz da einfach zu dick aufträgt. Da gibt es jetzt schmalere dafür. Und es gibt auch eine sogenannte Dualplatte. Und diese Dualplatte, die hat auf zwei Seiten das AK-Profil. Ist damit also Arca Swiss kompatibel für die Stative, die ich so bisher kenne. Und auf den beiden anderen Seiten hat sie das Manfrotto RC2-Profil. Wer also jetzt einen Manfrotto-Kopf hat mit dem RC2-Profil, der kann die Platte auch da reinsetzen. Also ihr müsst dann nicht irgendwie eine neue Platte drunter schrauben oder die Platte wechseln und könnt das dann trotzdem mit eurem Manfrotto-Equipment verwenden. Fand ich auch cool. Müsst ihr, wie gesagt, dann die passende Platte dazu bestellen. Ja, also ich finde das System ganz, ganz praktisch. Ich hatte das mal ausprobiert an dem Rucksack, mal so zum Testen, an den Rucksackgurt oben dran gemacht. Funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf längeren Wanderungen oder sowas verhält.
Ich würde das ja gerne im Mai mal irgendwie in Himalaya mitnehmen. Das klingt immer interessanter.
Ja, frag doch Ingo mal.
Na ja, klar.
Dann machst du mal einen Langzeittest und berichtest. Also ich finde das eigentlich, finde das ganz nett. Ich bin ja trotzdem eher so der Gurt-Typ, aber wer das ein bisschen woanders tragen möchte, der sollte sich das unbedingt mal angucken, denn das Ding ist echt robust, hat auch noch eine zusätzliche Sicherung. Also da fällt nichts aus Versehen mal eben so raus, aber es geht eben schnell raus, wenn man es braucht. Das ist das Tolle daran. Cool. Ja, und preislich, die AK-Platte mit dem Capture-Clip, also die Halterung plus die AK-Platte liegt bei 79,99 und die einzelnen Platten zum Nachkaufen, die liegen zwischen 19,99 und 29,99, je nachdem, was ihr für eine Platte haben wollt. Denke ich, durchaus fairer Preis, kann man gut mitarbeiten. Also, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Enjoy Your Camera und wenn ihr das jetzt gleich kaufen möchtet oder irgendetwas anderes bei enjoyyourcamera.com, dann spart 5% bei jeder Bestellung, indem ihr den Bestellcode eingibt, HappyShooting2012.
Und im Live-Chat gerade schreibt der liebe Uwe, muss mal euren Sponsor loben, habe schon viel bei denen bestellt und tolle Ware, sehr schnell geliefert, toll.
So. Ja, flott sind die, auf jeden Fall.
Gut, dann vielen Dank an Enjoy Your Camera für die Unterstützung. Klasse Sache.
Da freuen wir uns immer, genau. So, übrigens kann man diesen Clip nachher noch gewinnen.
Schon mal very, very cunning.
Schon mal ein kleiner Teaser.
Sollen wir jetzt schon mal einen Abstecher...
Wollen wir mal gucken?
Haben wir ins HS-Frageterritorium machen?
Können wir mal.
Ja, so ein paar, aber nicht viel heute. Also die sind heute alle irgendwie...
Sind alle im Chat.
Genau. Der Chat ist 34 Leute. Auf dem Stream sind irgendwie 60, also
kann man nichts sagen, ne? Ich habe hier von Anwin eine Frage bekommen. Anwin, falls du gerade zuhören solltest, du hast HS-Frage geschickt. Das hat jetzt nur durch Zufall funktioniert. Also bei Twitter und sonst so bitte den Hashtag HS-Frage alles zusammenschreiben. Klappt sonst nicht mit dem Filter. Aber ich habe es gesehen, Anwin. Und du fragst, hat irgendjemand, ihr oder die Hörer, schon Erfahrung mit Klick.de gemacht? Ich nicht.
Ich auch nicht. Was ist klick.de?
Keine Ahnung.
Also. klick.de. Fotolabor. Die machen wahrscheinlich Bücher, ziehen Bilder ab und so. Das Übliche heute. Hm? Nö. Keine Erfahrung. Kann nichts dazu sagen. Wenn jemand Erfahrung hat mit klick.de, schreibt es doch bitte in die Shownotes. Das ist hier gerade Folge 291 auf happyshooting.de. Und ja, dann können die anderen davon auch profitieren.
Es gibt aber wirklich gerade ein Problem mit der Twitter-Suche. Also Glück gehabt, dass hier einige dann auch noch an @bnsonic schreiben, weil da steht definitiv HS-Frage drin, aber die Suche hat es nicht gefunden. Also vielleicht hat Twitter einfach im Augenblick auch ein Problem. Wie auch immer, ich habe es trotzdem gesehen. Der MT08 fragt, werde ich glücklich mit einem 24 bis X Objektiv am Crop, wenn ich eine Reise festhalten will. Also ich denke mal, er meint dann so ein Monster Zoom oder sowas, 24 bis 200 oder sowas. Weil ich habe ja zum Beispiel ein 24 bis 105. Und ich komme damit eigentlich gut klar. Gut, ich habe jetzt das Vollformat. Am Crop hast du halt eine entsprechend längere Brennweite. Tanja hatte das Objektiv auch schon mal drauf, auf meiner alten 350D, die hat ja einen Crop. Und ist damit auch sehr, sehr glücklich geworden. Also du hast dann eben keinen super Weitwinkelbereich mehr. Aber das schränkt einen jetzt ja nun nicht wirklich ein. Also wenn du eine Reise festhalten willst, da hängt ja davon ab, wo du jetzt hinreist. Also reist du jetzt in Häuserschluchten von New York oder so? Oder irgendwo in Israel durch die engen Gassen? Oder wo reist du hin? Brauchst du das super Weitwinkel oder brauchst du es nicht? Weil so zur Not kannst du halt ja auch deinen Weitwinkel... imitieren, indem du halt ein kleines Panorama machst. Also die Kamera mal nach links halten, Foto machen, nach rechts halten, Foto machen, also ein bisschen behutsam drehen, so ein bisschen so um den optischen Mittelpunkt ist schon okay. Und das Ganze dann zusammenstitchen lassen, dann hast du ja auch einen weiteren Bildwinkel. Also ich denke schon, dass man damit durchaus glücklich werden kann.
Ich habe eine Objektivfrage an dich, Boris. Hm? Du hast doch das 100 bis 400.
Ja.
Ich bin ja Ende Januar in Japan. Nee, ich möchte einfach wissen, ich bin gerade am Überlegen, welches ich mitnehme. Das 100 bis 400, was ich mir dann irgendwo leihen müsste, oder das 70 bis 300, was ja anscheinend das so von der Bildqualität noch einen Tick besser sein soll. Hast du die mal gegeneinander getestet oder bist du einfach gleich auf das 100 bis 400 losgegangen?
Das Canon 70 bis 300 kenne ich nicht.
Kennst du nicht, okay. Nee,
ich habe ein Sigma 70 bis 300.
Alles klar.
Und das ist von der Qualität her doch schlechter. Mhm. Aber ich würde wahrscheinlich das 100 400 nehmen, weil es einfach weiter ist.
Ich habe einen Zweifach-Extender.
Das würde ich dann nicht mehr anschließen. Also, wenn du mit einem Extender arbeitest, dann würde ich ein 1,4-fach würde ich noch nehmen, aber sobald du ein 2-fach nimmst, hast du echt Qualitätsverluste.
Ja, wenn das Objektiv entsprechend besser ist, dann ist das vielleicht gibt sich das wieder. Nee, okay, aber dann
willst du auch nicht dauernd rumfummeln und so.
Nee. Ja, ich weiß es nicht.
Also, bei den beiden Brennweiten würde ich wahrscheinlich zum 100-400 tendieren. Alles außerdem klar. Ist das mit dem Schiebezoom ist einfach ultra schnell und super simpel zu handhaben. Das ist einfach geil.
Ach so, das 70 bis 300 dreht ja.
Richtig.
Fragen. Na gut, hab ja noch ein bisschen Zeit.
Wenn du noch eine Alternative suchst, dann würde ich eher in Richtung 200 bis 500 oder so gehen. Gibt's von Nikon.
Aber ich habe doch keine Nikon.
Noch nicht.
Ich weiß auch nicht. Im Moment
wenn du schon was ausleihst, weißt du?
Ja, gut. Im Moment bin ich auf Warteposition. Also im Moment ist es alles noch weit offen. Aber gut, also das war meine Frage.
Und wenn es dir auf die Qualität nicht so ankommt, kann ich auch die 1000mm Russenton empfehlen.
Nö. Ja gut, andererseits, ich habe noch das 35 bis 350 hier rumliegen.
Das Sigma 200 bis 500 gibt es auch mit Blende 2.8. Ja. Ist auf der Chat gerade. Also irgendwie so einen Strongest Man, der dir das dann trägt.
Ja, ich habe auch noch keine so. Also ich bin ja immer vorsichtig mit diesen Third-Party-Geschichten. So von wegen. Ach, nur 21.000 Euro.
Ja, das ist doch dieses große NATO-grüne
Monster-Ding. Nein.
Nee, das 100-400 ist schon cool. Was noch cooler war, also wenn du tatsächlich überlegst, dir was auszuleihen. Und zwar gerade im Bereich Wildlife, da war ich unterwegs hier in Moritzburg. Mhm. Und wie hieß er jetzt? Sorry, wenn du jetzt gerade zuhörst, ich komme nachher wieder drauf, aber mein Namensgedächtnis ist durch die Workshops in letzter Zeit wieder etwas belastet. Der hatte jedenfalls ein 400-28 ohne Bildstabi, also noch das alte Modell, was auch preislich halt nicht so hoch liegt. Also was heißt nicht so hoch, ist immer noch teuer, aber wenn man sich das irgendwie ausleihen kann, vielleicht ist das ganz günstig. Und das war richtig geil. Also das waren wirklich echte 400 mm. Das ist dann auch besser als das 100 bis 400, was ja dann auch nur auf unendlich die 400 mm macht. Das war richtig, richtig knackig. Und da sah es auch noch mit dem Zweifach-Extender gut aus, weil es halt Blende 2.8 hatte. Da kannst du auch mit dem Zweifach-Extender noch Autofokus dran machen und so. Das wäre, also ist halt ein bisschen größer und schwerer, also das ist schon ein Ding, musst halt gucken, wie du das transportiert kriegst, aber also für Wildlife, da habe ich angefangen zu sabbern bei dem Ding.
Na gut, wie gesagt, muss das noch ein bisschen sinken lassen und vielleicht dann doch mal so vorher schon mal ein Wochenende ein paar Sachen kommen lassen zum Antesten und so.
Jo.
Gut.
Weitere Fragen?
Weiß nicht, du hast gerade auf Twitter geschaut, Twitter
sind wir da durch? Das war erstmal alles an @bsonic.
Canon Shooting möchte wissen, ob jemand schon mal die 6D ausprobiert hat oder wann sie endlich erhältlich ist, keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Können wir auch noch an die Hörer weitergeben. Ich
also 6D ist generell eine interessante Kamera, weil mit Wi-Fi und GPS und so Zeug, aber jo, nee. Dann Fluxfoto sagt,
genau. Ich will mir ein Apple für Bildbearbeitung und ein wenig Videobearbeitung zulegen. MacBook Pro, iMac oder Mac Pro?
Also bei mir steht unterm Schreibtisch ein 7 Jahre alter Mac Pro, der super klasse immer noch funktioniert. Ja. Der ist allerdings in der initialen Anschaffung heftig. Dafür kannst du heute dann irgendwie 12 Cores und was weiß ich, wie viel Gigabytes RAM reintun und ein paar SSDs, aber da musst du tatsächlich viel latzen.
Der ist lange nicht aktualisiert worden. Das heißt, trotz seiner vielen Cores, wenn deine App das nicht wirklich voll ausreizt, sind die aktuellen normalen Macs da schon ebenbürtig.
Richtig, und dann kommen eben die neueren Macs mit den i5 und i7 Prozessoren daher. MacBook Pro kann ich sofort Ja zu sagen. iMac kann ich sofort Ja zu sagen. Wenn du ein wenig Videobearbeitung machen willst, alles völlig simpel und einfach. Also wenn du nicht da irgendwie Broadcast-Produktion drauf machen willst, bist du mit MacBook Pro oder iMac auf jeden Fall gut.
Tja.
Und tatsächlich, heutzutage ist das für die Rechner nicht wirklich mehr.
Speicher ist
relevant. Nicht wirklich mehr heftig. Speicher ist wichtig, wie viel RAM das Ding hat. Ja. Also unter 8 Gig würde ich heute nicht mehr gehen.
Und SSD kann ich empfehlen. Ich habe selber keine.
Macht jeden Rechner schnell.
Ich habe selber keine, aber jedes Mal, wenn ich an einer Maschine sitze, wo eine drinne ist, da, das ist schon Augenöffner.
Apropos SSD und Rechner und so weiter, wenn wir schon, das muss ich mal ganz kurz, nutzen, um hier noch was in eigener Sache loszuhauen. Und zwar bin ich gerade dabei, meinen MacBook Air, meinen 11 Zoll, abzugraden. Also sprich, ich brauche mehr Plattenplatz. Das Ding hat eine SSD und hat 128 Gigabyte und das ist ja für die Menge an Videoschnitt, die ich drauf mache und Fotobearbeitung, wird es halt immer relativ knapp, relativ schnell. Deshalb kommt was Größeres her und deshalb verkaufe ich den alten gerade gebraucht. Und wer den haben möchte, der ist im Moment noch zu haben, der soll sich doch mal kurz angucken. Und zwar habe ich eine Kurz-URL angelegt, tfttf.com/mba gebraucht. Und da steht alles drin, alle technischen Daten, wie alt das Ding ist.
Hau doch den Link gleich mal in den Chat rein.
Kann ich machen, ja.
Genau. Dann könnt ihr schon mal schauen.
tfttf.com/mba gebraucht, alles klein zusammen.
Ist ein schnuckliges Gerät.
Also ein schnuckliges Gerät, der Preis ist fair, ich will 650 Euro für das Ding, der ist 2 Jahre alt, ist nach wie vor so, was Apps starten und so weiter angeht, super flottes Gerät, also mit der SSD ist das einfach alles sehr, sehr schnell.
Und wenn das ist das Gerät, auf dem du viele Workshop-Videos geschnitten hast und zwar live während des Workshops.
Richtig, also wer auf den Workshops schon mal irgendwie Videos am Ende des Workshops gesehen hat in den letzten 2 Jahren, die kamen alle von diesem MacBook Air. Wenn es dann ans heftige Number Crunching geht, also dann merkst du natürlich schon, dass der Prozessor, der hat einen 1,6 Gigahertz Prozessor. Aber ich bin seit zwei Jahren mit dem Ding unterwegs, am Reisen und so weiter und schreibe viel drauf. Also auch viel der Pocket Chris Geschichten sind da drauf entstanden. Ich würde ihn weiter behalten, wenn mir nicht langsam der Plattenplatz ausgehen würde. Tja. Also wer ihn haben möchte, 650 Fixpreis inklusive Versand. Innerhalb Deutschland, was irgendwie Ausland angeht, ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Aber meldet euch doch mal. Ansonsten wird der nämlich in den nächsten Tagen einfach in die Bucht gestellt. Und dann schauen wir mal, ob da sich jemand findet.
Ist übrigens gerade eine neue Frage auf Twitter eingetrudelt, und zwar von ISO 1899, der fragt, lohnt es sich, ein Objektivadapter EF-FD anzuschaffen, wenn man 3 alte Objektive hat? Ich nehme an, er meint die alten Canon-Objektive, das von FD-Bajonett. Nein, das lohnt sich nicht. Also zum einen kriegst du so einen Adapter nur relativ schwer, und zum anderen hat der eine Linse noch drinne, um das Ganze wieder umzurechnen, wegen anderem Auflagemaß und so weiter. Und die Qualität ist da eher nicht so, als dass sich das lohnen würde. Also da hast du deutlich mehr davon, wenn du statt den Adapter zu suchen und zu bezahlen, auf ein neues Objektiv sparst.
Gut, dann geht's aber weiter. Wir haben ja auf Google Plus auch noch den
Da muss ich mal refreshen.
Das tut genau, mir leider refreshen. Nicht 5 Kommentare. René Mroski, ich fliege bald nach Taiwan. Macht es Sinn, vorher zum Zoll zu gehen und seine Ausrüstung zu zeigen und den Besitz nachzuweisen? Nicht, dass der Zoll bei der Einreise nach Deutschland Schwierigkeiten macht. Ich besitze nicht mehr alle Kaufbelege.
Jo.
Jein. Also das ist interessant. Da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, ja, geh hin, lass es registrieren. Und dann haben wir das auch mal gemacht. Also Moni und ich mit viel Equipment dahingegangen. Und dann haben die Zollbeamten gesagt, das Blödsinn brauchen sie nicht tun. Und haben es wieder weggeschickt.
Das hätte ich mir schriftlich geben lassen.
Ja, da gibt es so diesen, ich glaube, das ist das Nämlichkeitsbescheinigung oder irgendwas. Mhm. Aber das, wir, uns wurde aus, nach, auch nach mehreren Nachfragen von den Zollbeamten gesagt, völlig sinnlos sowas zu tun, braucht man nicht, weg. Ob die jetzt da nur keinen Bock gehabt haben oder...
Das würde im Gegenzug ja heißen, dass du in Taiwan oder dann auch in die USA einfach dir günstig Equipment kaufst und wieder einreist und sagst, ohne Originalverpackung, dann natürlich sagst du, wieso, ihr wolltet mir ja nichts ausstellen vorher. Habe ich da nicht gekauft.
Wie gesagt, also wenn er sagt, er hat nicht mehr alle Kaufbelege, ich denke trotz allem, die Belege sind das A und O und die in irgendeiner Form glaubhaft nachweisen zu können, dass einem das Zeug gehört und dass man es in Deutschland erworben hat. Ich hab persönlich noch keine Probleme gehabt. Also mein Equipment, was ich schon oft durch die Gegend geflogen habe, ist, wenn sie es überprüft haben, haben sie nichts gesagt, beziehungsweise war nie irgendwie suspekt. Das liegt aber vielleicht auch dran, dass das Zeug, was ich habe, einfach schon deutlich gebraucht ist. Also du siehst halt, dass die Sachen sind gebraucht und sind nicht neu. Vielleicht ist es auch das.
Möglicherweise.
Also ich könnte mir schon vorstellen, die Augenbrauen gehen hoch, wenn einer kommt mit neuwertigen Sachen und die nicht irgendwie und da den Kauf nicht nachweisen kann, dann gibt es mit Sicherheit. Sind diese Chancen mit Sicherheit höher, dass es Probleme gibt.
Ja, toll. Und jetzt fliegen alle ins Ausland, kaufen sich das Zeug, schmeißen die Packung weg, gehen nochmal irgendwie mit dem Schlüssel über den Lack und reisen damit gebraucht ein. Nee, also im Zweifel würde ich es einfach machen. Also wenn dann das passiert, was Chris passiert ist, ich sage, dann ist halt Pech. Ist halt dann so, aber umgekehrt wird es bestimmt unangenehmer. Und wenn man dann nicht nachweisen kann, dass man es in Deutschland gekauft hat, wird es teuer.
Vielleicht haben wir ja einen Zollspezialisten im Publikum. Vielleicht kann uns da mal jemand aufklären, ob das mit dieser Nämlichkeitsbescheinigung sinnvoll und notwendig ist oder ob das Voodoo ist.
Nee, ich habe das schon in Foren gelesen, dass das durchaus gängige Praxis ist.
In Foren kannst du auch lesen, dass Wasser rechtsdrehend ist. Also
das ist schon klar.
Und Joghurt links. Du kannst in Foren jeden Scheiß lesen. Ich will einen Zollfachmann, der mir das mal bestätigt. Also, falls wir da jemand haben.
Ich würde hingehen.
Wir sind hingegangen und sind weggeschickt worden. Das hat uns eine Stunde gekostet, doch.
Ja, gut.
Ja.
Hendrik Krönert fragt, solltest du auf jeden Fall machen? Siehe hier, www.zoll.de. Privatpersonen reisen in einen Nicht-EU-Staat, bla bla bla. Also der Zoll selbst bietet das an. Wie auch immer. Ja, John Fehrer, in circa 3 Monaten habt ihr die 300. Sendung. Habt ihr spezielle Wünsche für die 300?
Grüße, ganz viel Grüße von euch bitte. Ja. Schickt uns Audio-Grüße, Audio-Boos. Wir wollen für die 300. Sendung irgendwie, also eigentlich wollen wir nur da sitzen, uns zurücklehnen und Grüße abspielen. 2 Stunden lang nur Infos, Wünsche, Grüße, tolle Fotogeschichten, die ihr habt, vielleicht will jemand ein kleines Hörspiel produzieren? Macht doch mal. Das fände ich total cool, hier zu sagen ganz am Anfang, hallo, wir sind da und ab jetzt drücken wir Play und dann 2 Stunden später kommen wir und drücken wieder Stopp. Das fände ich cool.
Ja, oder halten zwischendurch an und sagen was dazu.
Oder so. Wie auch immer. Das fände ich klasse. Also, falls ihr uns was schickt, was wir tatsächlich für die 300. Sendung zurückhalten sollen, dann sagt das bitte auch dazu.
Jo, am besten bei der Mail da reinschreiben oder wenn ihr Audioboo macht, dann dazu sagen für die 300. oder so. Jo. Kann man ja auch man kann ja noch reinschreiben, wie es heißen soll, dann könnt ihr das da reinschreiben.
Genau.
Jo. Heinrich Heinkel hat eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst.
Was fragt er denn?
Hallo, wie kann ich diese nervigen Pop-Up-Meldungen in Lightroom abschalten? Ständig erscheinen mitten vor dem zu bearbeitenden Bild große Einblendungen, wie zum Beispiel Bild wurde markiert oder ähnliches. Danke für die vielen lehrreichen Stunden. Ja, wenn du zum Beispiel auf die 3 tippst, dann sagt er Bewertung wurde auf 3 gesetzt oder
so. Das ist doch ganz normales User-Feedback. Also wenn du eine Bearbeitung machst, die jetzt sich auf die Metadaten bezieht und über einen Keyboard-Shortcut geht, also zum Beispiel 3 Sternchen dran machst, drückst auf die Taste 3 und dann sagt er dir 3 Sternchen. Oder wenn du einen Pick machst, also auf P drückst, so eine weiße Flagge dran, dann sagt er dir auch, dass er das getan hat.
das kann man meines Wissens nicht abschalten, aber das, die sind ja nicht modal, die sind ja nicht, du kannst ja trotzdem weitermachen, während er die anzeigt. Der blockiert dir da ja das Weiterarbeiten dafür nicht.
Richtig.
Tja.
Also vielleicht ist mein Rechner zu langsam, aber mir ist das auch noch nicht störend aufgefallen. Also es hat mich noch nicht gebremst.
Mich auch nicht. Und ich bin jetzt, also mich hat es weder mal am Anfang gestört, sondern noch irgendwann später, sondern das ist einfach, so ist das halt. Und ich finde das völlig in Ordnung so. Ganz im Gegenteil. Manchmal.
Das hilft mir, ja.
Mit diesen Keyboard-Shortcuts kommt man ja manchmal auch an Sachen, die man eigentlich gar nicht will. Also zum Beispiel die standardmäßig die B-Taste in Lightroom schmeißt das Ganze in die Quick Collection. Und manchmal will man das ja nicht, aber kommt trotzdem aus Versehen auf die B-Taste und dann sieht man, oh, hoppla, zack, wieder rückgängig. Also das sind so Geschichten, die, ich finde das eher hilfreich. Mich hat das nie gestört. Wenn es dich stören sollte, ja, dann würde ich sagen, google mal fleißig, vielleicht gibt es ja in irgendeiner Form einen Hack im P-List-File oder sonst sowas, um das irgendwie abzuschalten.
Also ich wüsste es auch nicht. Nö. Mir war jetzt nicht ganz klar, ob es vielleicht eine Einstellung dafür gibt, aber ich glaube nicht.
Ich finde die sehr sinnvoll, dieses Feedback. Und es ist ja auch nicht bei allem, also das ist ja nur bei manchen Sachen, die man über diese Keyboard-Shortcuts auslöst.
Gut. Bei Twitter habe ich übrigens noch eine übersehen, da kam schon eine HS-Frage, bevor wir überhaupt angefangen hatten. Nämlich von Tobi452, wie kann man seine Fototouren am besten mit dem iPhone aufzeichnen, also mit welcher App? Und wie führt man dann die Fotos und die Tags zusammen? Ja, das haben wir zum Beispiel neulich gemacht, als wir zum Globetrotter gefahren sind, indem wir einfach die ganz normale Foto-App gestartet haben und haben dann die Fotos in einen Stream gepackt. Wie heißen die Dinger? Livestream?
Fotostream.
Fotostream. Genau, dann macht man einfach einen neuen Fotostream, habe ich auch zum ersten Mal gemacht und dann kann man jedes Bild, was man da so markiert in seiner Bibliothek, senden, also auf diesen Senden-Knopf drücken und dann Fotostream und dann wählen, in welchen dieser Fotostreams. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch mehrere machen für die Reise. Und jeder, also thematisch zum Beispiel, und jeder dieser Streams, da gibt es dann einen Link dazu und den kann man sich eben rauskopieren und in die Welt rausposaunen oder auf seine Webseite setzen und. Und dann können die Leute da draufklicken und sehen dann immer die Fotos chronologisch. Die neuesten sind, glaube ich, immer oben oder so. Ja, ganz hübsch aufbereitet eigentlich. Funktioniert ganz gut. Das wäre jetzt so etwas, was mir so einfällt. Ob es jetzt noch spezielle Reisefoto-Apps gibt, weiß ich nicht.
Ansonsten, er mag vielleicht auch wissen, also wenn er sagt, Fototouren mit dem iPhone aufzeichnen, er mag vielleicht auch einfach nur einen Geotagger. Also da gibt es ja auch Software, die so Geotags, so alle paar Sekunden irgendwie einen Tag schreibt und dann hinterher kannst du das rauslassen. Da benutze ich zum Beispiel gerne das Motion X dafür. Das ist, glaube ich, kostenpflichtig, kostet ein paar Euro, aber ist eine gute App, um Tracks aufzuzeichnen. Die startest du am Anfang und wenn du dann fertig bist, machst du Stopp und hast hinterher einen Track, den du auch zum Beispiel im GPX-Format rauslassen kannst oder beziehungsweise dir den dann irgendwie per E-Mail als GPX zuschicken kannst. Und wenn du das dann wieder mit diesen Geotags zusammenführen willst, also die Fotos, die du nebenher mit deiner nicht GPS-fähigen Kamera gemacht hast, also mit deiner alten oder mittelalten Spiegelreflex, je neuer die sind, also die ganz neuen, die haben ja dann langsam GPS, das geht zum Beispiel bei Lightroom. Also du kannst in Lightroom Bilder reinziehen, du kannst in Lightroom 4 kannst du mittlerweile diese GPX-Tracks reinziehen. Und das geht dann über den Zeitstempel, also diese einzelnen Log-Einträge im Geolog, die haben dann entsprechenden Zeitstempel. Und wenn deine Kamera auf der gleichen Uhrzeit läuft, kannst du die entsprechend einfach miteinander verheiraten. Und wenn du einen Offset hast, also wenn deine Kamerauhr nicht ganz mit der übereinstimmt, dann kannst du auch in Lightroom einfach mehrere Bilder markieren, kannst dann die Uhrzeit ändern und dann ändert er alle. Also kannst sagen, alle plus 10 Minuten oder plus 2 Stunden oder so.
Jawohl.
Jo. Schön. Also für mich, ich mache das mittlerweile alles mit Lightroom.
Dann würde ich sagen,
haben wir's. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Audioboom-Marathon. Und wir fangen an mit dem Veranstaltungstipp von Christian.
Oh, ich muss noch ganz kurz, ist mich gerade bei Twitter reingerauscht, da fragt der B. Willroth, hat eine Nachfrage zu dem Roundflash, den hatten wir, glaube ich, letztes Mal vorgestellt, ob der auch so stabil im Porträtmodus, also hochkant hält, wie bei Panoramashots. Ja, tut er. weil der auf dem Objektiv festgeschnallt ist und nicht an dem Blitz. Also auf dem Blitz hängt keine Last, sondern das Ding ist ausbalanciert und hängt am Objektiv und es ist völlig egal, worum du die Kamera hältst. Soweit. Jetzt zum einmal den Link hier und jetzt zum Audioboo, genau, von, du hast es schon gesagt, ne?
Hallo, hier ist Christian aus Frankfurt, in Twitter als Expresskasse unterwegs und ich habe einen Veranstaltungstipp für euch. Heute früh habe ich durch die Zeitung geblättert, es gibt noch Zeitungen aus Papier erstaunlicherweise, und fand dort einen Artikel über eine Ausstellung zur Geschichte der Fotografie in Mannheim. Das Besondere daran ist, dass in dieser Ausstellung das erste Foto, das allererste Foto überhaupt ausgestellt wird. Das Bild von Joseph Nisfor Niepce von 1826, das wohl den Blick aus seinem Arbeitszimmer zeigen soll, aber eigentlich ist nicht wirklich viel drauf zu erkennen. Alles das, was so in Reproduktionen dargestellt wird, sind deutlich aufgehübschte Versionen von dem Bild. Das Original ist schon sehr verwaschen. Es wird hier in der Zeitung ziemlich großformatig dargestellt und wirkt eigentlich mehr wie so ein verwaschener Turner, falls einer den englischen Maler Turner kennt. Dieses Bild ist in Europa noch nie zu sehen gewesen. Insofern ist das schon was Besonderes. Die Ausstellung findet in Mannheim statt, in den Reichs-Engelhorn-Museen und dauert bis zum 6. Januar. Ich versuche mal, einen Link zur Ausstellung hier an den Boot zu hängen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Und ich würde selber sehr gerne dorthin fahren. Mal sehen, ob ich die Zeit dazu finde. Ja, Grüße aus Frankfurt von Christian.
Jo, coole Sache. Ich bin auch wieder da.
Ja, ich habe gesehen, du warst irgendwie kurz weg.
Ja, der Stream war kurz weg, ich war kurz weg. Skype ist abgefatzt wegen einem Kontaktrequest. So toll.
Kann ja mal passieren.
Egal, also geht auf die Ausstellung.
Mannheim. Genau, wir verlinken das. Happyshooting.de.
Bis zum 6. Januar.
Folge 291, genau, Reichs-Engelhorn-Museum. Ganz spannend.
Ja, und jetzt hat der Dirk eine Nachfrage zum Spielzeugladen-Workshop. Und die hören wir uns jetzt an.
Oh.
Oh?
Muss mal kurz Strom holen.
Was ja, hallo Boris und Chris. Hier ist der Münsterland-Fotograf alias Dirk. Ja, ich war letzte Woche bei euch auf dem Spielzeugladen-Workshop zum Thema Licht und eine Sache muss ich ja mal bemängeln, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich war am Sonntag mit dem Boris unterwegs und habe Strobist gemacht und was mir überhaupt nicht gefallen ist, dass ich nicht mit dem Chris unterwegs sein konnte und die Belichtungsmessung mit der Graukarte machen konnte, denn irgendwie fehlt mir das jetzt. Ja, ist natürlich nur Spaß, der Workshop hat mir super gut gefallen, trotzdem hätte ich das gern beim Chris noch gemacht und vielleicht könnte das ja einfach mal in der Show nachholen und nochmal erklären, wie man eine ordentliche, korrekte Belichtungsmessung mit Graukarte macht. Okay, ich wünsche euch was. 3, 2, 1, Happy Shooting.
Böse. Nee, ist tatsächlich, wir hatten das tatsächlich aufgesplittet, ganz einfach aus Zeitgründen und die mehr so an Available Light interessiert waren, die sind halt dann mitgekommen und haben entsprechend mit mir dann sich um das Thema Graukarten gekümmert und um das Thema, na, wie macht man denn eine ordentliche Belichtungsmessung, wenn man keine Graukarte hat und so weiter. Und die andere Hälfte war mit Boris unterwegs und die haben dann den Strobis gemacht. Und hinterher beim Mittagessen kam dann der Austausch und da hatten sie so manche aus der einen Gruppe wollten lieber die andere. Also es war tatsächlich ganz interessant. Also, lieber Dirk, du willst wissen, wie das geht mit der Graukarte. Das ist natürlich, wir haben da einen kompletten Vormittag dran rumgebastelt. Das lässt sich jetzt in 2-3 Minuten schlecht komplett erklären. Aber generell ist es ja so, dass die Kamera, beziehungsweise der Belichtungsmesser, der in der Kamera drin steckt, immer versucht, so einen mittleren Helligkeitswert aus dem Bild zu machen. Also der sagt dann der Kamera, belicht mal so und so, damit das richtig wird. Und wenn ich jetzt den Belichtungsmesser oder die Kamera mit ihrem Belichtungsmesser auf was Weißes zeige, dann sagt die Kamera, nee, das soll mittelhell sein, also so Durchschnittsgrau von der Helligkeit. Und wenn ich es auf was Dunkles setze, dann sagt die Kamera auch, oder dann sagt der Belichtungsmesser der Kamera auch, du mach mal mittelgrau, weil das ist normal. Und dieses Grau, ja, das haben wir auf der Graukarte ja eigentlich schon dabei, weil wenn wir jetzt eine Graukarte verwenden, um diese Belichtungsmessung zu machen, dann ist ja der, haben wir diesen Mittelwert schon da. Ansonsten ist ja die Kamera immer sehr abhängig von dem, was sie vor der Linse hat bei der Belichtungsmessung. Wenn was Helles ist, wird das Bild zu dunkel. Wenn was Dunkles ist, wird das Bild zu hell. Und wenn wir jetzt einfach mit einer genormten Graukarte, die diese 18% Reflektivität hat, messen, also quasi die Kamera auf manuell stellen, dann diese Graukarte anmessen, möglichst mit einer Spotmessung, das macht die Sache einfacher. Und die Graukarte im gleichen Licht haben wir unser Subjekt, dann kriegen wir eine schöne, brauchbare, mittlere Messung, die dann völlig unabhängig davon ist, was unser Subjekt zum Beispiel anhat. So kann der eine schwarze Jacke oder ein weißes T-Shirt anhaben, das macht dann keinen Unterschied mehr. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man diese Graukarte, ja, also wenn man die so vom Winkel her ändert, je nachdem, wenn das starke Kontraste sind, kann sich natürlich die Menge des Lichtes, die auf die Graukarte fällt, dann auch ändern. Da hilft dann entweder ein Belichtungsmesser, der dann mit so einem kleinen weißen Dom entsprechend diesen Durchschnitt nimmt aus diesen verschiedenen Lichtrichtungen. Oder, kleiner Plug, incidentmeter.com, die kleine iPhone-App, die ich vor einem Monat geschrieben habe, die einem so aus mehreren Graukartenmessungen quasi so diesen optischen Durchschnitt rausmacht, beziehungsweise so ausrechnet, dass es hinterher dann eine ordentliche Belichtung gibt. Das war's mal so in kurz.
Okidoki.
Alles nochmal zurückspulen, nochmal hören, auf halbe Geschwindigkeit drehen und vielleicht klappt das dann auch. Ja, oder auf den Workshop kommen. Wir haben ja nächstes Jahr ganz viele Workshops. Wenn wir schon am Plugin sind, geht auch mal auf happyshooting.de/Workshop, da seht ihr, dass wir langsam Termine haben. Die sind auch bald buchbar, aber die Termine sind jetzt erstmal langsam festgenagelt. Und zwar 23. bis 24. März ist der Workshop in Duisburg, Lapadou, Landschaftspark Duisburg. Der war ja letztes Mal schon richtig fett und der wird 2013 auch wieder richtig fett. Wir haben auch wieder die Schaltwarte, das heißt, wir haben auch wieder den Raum mit diesem hammergeilen Schaltpult. Und ja, die nächtliche Lichtbefeuerung, also es ist alles irgendwie, ja, wir machen den nochmal im Prinzip. Vielleicht werden wir vom Thema ein bisschen adaptieren, dass die schon mal da waren, sich nicht ganz so langweilen müssen, aber es ist, glaube ich, ganz nett. Also 23. 24. März, Lapadou.
Wie wir die Zeiteinteilung hinkriegen, vielleicht ja, ein paar Schwerpunkte anders setzen, also das wird mit Sicherheit nochmal spannend werden für alle.
Ja, 4. bis 5. Mai ist München angesagt, München Innenstadt. Dazu auch bald mehr Details, weil immer die Frage, München, jetzt passiert es dann endlich. Also Anfang Mai festhalten, Klostergeister Ende Juli, immer noch mit dicker Warteliste. Also der ist auf jeden Fall ausverkauft. 3 Spielzeugladentermine haben wir schon. Mhm. Und zwar 16. bis 17. Februar, also wer ganz früh im Jahr ran möchte, 16. 17. Februar ist auf jeden Fall klasse, Schwerpunkt Mensch. Aber auch da werden wir übrigens uns ein bisschen mit diesem Thema Messung, Graukarte, gute Belichtung und so weiter beschäftigen. Also das gehört dazu. 6. bis 7. Juli auch wieder Spielzeugladen, Schwerpunkt Equipment. Und 19. bis 20. November, nee, Oktober, 3. Spielzeugladen-Workshop. Also wir machen wieder 3 Spielzeugladen-Workshops und ansonsten noch ganz viele andere mehr. Die kommen jetzt langsam aber sicher so, fallen diese Daten zusammen, diese Termine ins Raster und dann kommen die auch sofort auf die Website. Und die findet ihr auf happyshooting.de/workshop.
Jo.
Jo, also guckt da einfach mal rein. Genug geplagt, wir haben ja noch ein paar Audioboos.
Wir haben noch was und zwar vom Schwarzforst. Es geht nochmal um die Nikon, aber das kann er selber erzählen. Ich muss mal gerade die richtige Nummer drücken, das ist dieser hier.
Hallo, hier ist Schwarzforst. Ich höre gerade eure letzte Folge Happy Shooting. Und beim Review der D5200 vom Nikon seid ihr auf die Autofokusbunker eingegangen. Und da wollte ich mal kurz drauf eingehen, weil der Chris des Öfteren mal auf den einzigen Fokuspunkt eingeht, den er braucht. Ich finde, die vielen Fokuspunkte haben durchaus einen Sinn. Beispielsweise, wenn man mit weit offener Blende Focus and Recompose macht, kann das doch durchaus mal nützlich sein. Vor allem aber bei den Nikon, wenn man beim AFC im 3D-Matrix Objekte verfolgt, beispielsweise Kinder, die auf einen zurennt, dabei eventuell sogar noch den Zoom verändert, dann führt er den Fokus automatisch über die kompletten Fokusfelder nach und das Kind oder der Sportler oder der Hund oder was auch immer bleiben im Fokus. Und da sind dann 5 Fokusfelder eventuell doch etwas wenig und desto mehr, desto besser. Und das funktioniert wirklich sehr effektiv. Gibt es bei Paddy von 1972.de einen ganz netten Beitrag dazu. Kann ich vielleicht in den Kommentaren verlinken. Ansonsten super Sendung. Viel Spaß weiter. Danke. Tschüss.
Jo, haben wir auch geklärt. Kannst du gerne in der Folge 291 in den Kommentaren verlinken, wenn du möchtest. Mit Paddy verstehe ich mich so auch schon ganz gut. Hm? Mal überlegen. Klar. Vielleicht machen wir mal was zusammen.
Gut, wenn ich was verlinken soll, schreib mir bitte den Link mit rein.
Das macht er dann. In die Kommentare.
Ach, in die Kommentare, genau.
Okay. Der Schwarzwurst. So. Ah ja, dann haben wir hier was ganz Cooles gekriegt. Das spiele ich mal so kommentarlos ab.
So, und wieder ist der Countdown runtergezählt. Wir sind hier beim Hörertreffen im La Padoue in Duisburg. Und mal gucken, ob ich nichts vergesse. Wir haben hier schönes Wetter, wenn auch ein bisschen windig. Diesmal haben wir einen eisernen Fotografen uns sogar gestellt, um nicht nur zu reden, sondern auch ein bisschen mehr zu fotografieren. Und zwar mit den Themen, was war das? Blau, rund
und rostig.
Und rostig, genau. Blau war anfangs ein bisschen schwierig wegen des Wetters, aber naja, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. So, was habe ich noch vergessen?
Den Tag.
Den Tag. Wir werden Bilder einstellen in der Flickr-Gruppe unter HS Lapadoo. Den Tag gibt es zwar schon, aber warum nicht weiter nutzen? Und wir überlegen auch, ob man vielleicht nochmal ein Hörertreffen machen könnte im Januar, dann in Dortmund im Westfalenpark. Dort wird nämlich von Dezember bis Januar das Winterleuchten stattfinden, eine Kunstlichtinstallation. Ich hoffe, das ist so richtig. Gut, kommen wir zur Vorstellungsrunde oder habe ich irgendwas vergessen?
Nein,
ich habe nichts vergessen. Dann bin ich der Stefan aus Dortmund.
Der Timo aus Dortmund.
Der Dirk aus Aachen.
Die Gabi aus Oberhausen.
Michael aus Bottrop.
Nastassja aus Dortmund.
Markus aus Köln.
Georg aus Köln.
Holger aus Köln.
Damian von der Kölner Gruppe Blende K.
Und jetzt geht's los. 3, 2, 1, Happy Shooting!
Geil. Wow. Applaus.
Ich hab 9 gezählt. Wow.
Geil. Und 2 Frauen.
Cool.
Das ist sehr gut. Cool.
Ja. Also im Westen geht's ja ab.
Ja, finde ich richtig klasse.
Jetzt muss aber der Osten nachziehen. Und der Süden.
Und der Norden.
Alle mal bitte nachziehen, ne? Mit Hörertreffen.
Genau, also ihr könnt jederzeit Happy Shooting Hörertreffen starten, wenn ihr das mögt. Wir helfen da gerne, für die nötige Aufmerksamkeit zu sorgen, wenn ihr uns dann entsprechend mal einen Audiokommentar mit einem Aufruf oder einen Link ins Forum oder sowas schickt. Und wir freuen uns tierisch, wenn ihr dann vom Hörertreffen aus mal so einen kleinen Audio-Buu aufnimmt oder einfach ein MP3 schickt, info@happyshooting.de. Das spielen wir hier natürlich sehr, sehr gerne ab, weil, ja, finden wir einfach
extrem
klasse.
Extrem cool, ja.
Ja, das ist
sehr,
ein
sehr,
ganz,
sehr
ganz
cool.
Tolles Gefühl.
Gut, so, jetzt das kommen wir gleich zu 2 Fragen, die miteinander zu tun haben. Wie ist das jetzt mit diesem Spektiv und medizinischen Gegenständen?
Ja, was hat er gesagt?
Was ist dein Spektiv?
Rektal einführen, hat er gesagt. Nee,
Was?
Das ist jetzt ein Insider, macht nichts. Der Jill hat gefragt, welches Spektiv für Naturbeobachtungen? Hallo Chris, hallo Boris, ich bin seit einiger Zeit unter die Naturgucker und Vogelbeobachter gegangen und ich habe zu diesem speziellen Thema einige Fragen an die Happy Shooting Fangemeinde. Vielleicht gibt's ja jemanden, der auch dieses Hobby hat und mir Hilfe anbieten kann. Für den Anfänger auf diesem Gebiet ist es ein ganz großes Fragezeichen. Zuerst geht es um ein Spektiv. Die Preise gehen von 100 bis mehrere 1000 Euro. Gibt es Erfahrung im unteren Bereich? Sagen wir mal bis 1000 Euro. Jo, also hier mal kurze Pause. Wenn einer von euch da draußen sich ein schönes Spektiv angeschafft hat für die Vogelbeobachtung und da was zu sagen kann, dann bitte auch einfach mal direkt in die Kommentare gehen. Hier Folge 291 auf happyshooting.de und dem Jill, also G-I-L, einfach mal direkt ansprechen und da Tipps geben. Auch wenn ihr vielleicht einen Fehlkauf hattet, einfach mal darauf hinweisen, warum das vielleicht nicht so gut war. Ich persönlich finde es immer ganz schön, wenn Leute auch mal sagen, ich habe mir das und das geholt und ich würde es aus den und den Gründen nicht nochmal machen. Gerade so unter Gleichgesinnten, jetzt Stichwort Vogelbeobachtung, Naturgucker, vielleicht kommt man dann doch drauf und sagt, ah, alles klar, dann brauche ich in diese Richtung nicht weiter forschen. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, Spektiv ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein Teleskop, bloß eben, dass man hinten durchguckt und eine seitenrichtige Abbildung hat. Ganz praktisch.
Also ein kleines Fernrohr quasi.
Sozusagen. Hat halt den Vorteil, dass du verhältnismäßig einfach extreme Vergrößerungen kriegst, weil du arbeitest wie beim Teleskop. Also schreibt er auch gleich weiter. Wenn man diese Hürde genommen hat, geht's ans Okular. Nämlich, ne? Hier sagt man nämlich nicht mehr Objektiv. Genau, weil das Objektiv ist quasi vorne drin. Das heißt, eine gewisse Abbildung kriegst du hin, einen gewissen Bildwinkel. Und dann über das Okular, das ist dann eben wie bei diesen, bei den Fernrohren, also dem Teleskop halt so.
Das ist das Teil, wo man reinguckt.
Das ist das Teil, wo man reinguckt. Und da ist ja auch nochmal eine Optik drin, wo du dir quasi aus dem vorhandenen Bildkreis dann den mittleren nochmal vergrößern kannst und kannst durch Austausch der Okulare dir da verschiedene Vergrößerungen reinziehen und so weiter. Genau, und da braucht man natürlich auch was Vernünftiges. Also sagt er, wenn man die Hürde genommen hat, geht's ans Okular. Welches ist hier das Richtige? Ja, nun kommen wir zur hohen Schule der Ausrüstung. Wenn man nun das, was man aus der Ferne durch das Spektiv nah herangeholt hat, abfotografieren möchte, wird es besonders kompliziert. Es heißt auch nicht mehr fotografieren, sondern Digiskopen. Ja, meine Güte. Es gibt so viele Adapter und Möglichkeiten. Dies passt da und jenes nur dort. Bitte gebt einen Hilfelink in die Shownotes und ich freue mich über jede Nachricht. 321 Happy Shooting Jill. Ja, es gibt da für diese Spektive, also teilweise kann man da einfach so Webcams adaptieren, weil die reichen von der Auflösung oft auch schon. Und es gibt, habe ich gesehen, welche mit Adaptionen für so Kompaktkameras und ähnliches, die den Vorteil haben, dass sie nicht so schwer sind. Also die kann man da einfach fest drauf montieren, ohne dass dann die Montierung vom Spektiv da wieder ins Schwanken gerät.
Also ich habe mich ja mit dem Thema Spektive noch nicht so intensiv beschäftigt, bis auf unseren kürzlichen Einkaufstrip, wo wir zusammen in Hamburg waren. Da hast du, ich glaube, so eine gute Stunde irgendwie versucht, Schuhe zu finden. Und ich habe mich während der Zeit gelangweilt und habe mir dann mal die Spektive angeschaut und die Ferngläser, die da so rumstanden.
Ja.
Da gibt's ja doch dann ganz schön viele Hersteller und auch viele verschiedene Bauformen und Zeug. Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, was besser oder schlechter war. Nur, also es gab Unterschiede, ganz klar. Und auch bekannte Kamerahersteller wie zum Beispiel Nikon bauen ja auch Spektive. Das habe ich da auch gesehen.
Richtig. Und damit kämen wir gleich schon zu einer möglichen Antwort, wobei ich da die Preise nicht kenne. Und zwar hatte der Ralf uns nämlich einen Link-Tipp geschickt. Und das ist ganz witzig. Ich habe das durch Zufall gefunden. Beides in der Mailbox passt wie die Antwort, wie die Faust aufs Auge sozusagen. Und zwar ist das einfach nur ein Link-Tipp auf golem.de. Da wurde in einer News angekündigt, ein Adapter, um Nikon-Spektive an Systemkameras, eben wahrscheinlich auch von Nikon, anzuschließen. Und zwar kriegt man dann an das Nikon-Spektiv zum Beispiel die Nikon 1-Kameras angeschlossen. Und das gibt da wohl zwei unterschiedliche Systeme, wie man das da dran adaptieren kann. Habe ich mir jetzt nicht im Einzelnen dadurch gelesen, weil, wie gesagt, mit Spektiven bin ich auch noch nicht so ganz auf Du und Du. Ich habe da auch mal gesucht und dann doch die Russentonne gekauft. Preise weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich weiß also nicht, ob das so ungefähr in dein Beuteschema da reinfällt, aber vielleicht wäre das was. Den Link schicken wir natürlich auch in die Shownotes hier zur Folge 291.
Ja, und jetzt mal schauen, wo sind wir denn? Jetzt kommen wir zum Gewinner.
Genau, aha, das magische Geräusch.
Hui. So. Jetzt kann es losgehen.
Ich habe hier auch schon eine Unterlage.
Und zwar war das die Aufgabe Schein.
So sieht's aus.
Die lief vom 8.11. bis zum 22.11. Und der Preis ist der Capture Clip mit zwei Platten.
Mit zwei Platten. Richtig. Und zwar einmal mit der originalen Platte und einmal mit der neuen Platte.
Cooler Scheiß.
Mit der etwas abgerundeten.
Dann haben wir heute, wenn ich es richtig sehe, 38
habe ich auch.
Teilnehmer, die qualifiziert sind. Und ich darf anfangen. Das große ist die 10 und das kleine ist die 1. Dann haben wir eine 3, 0-3.
Oh, ich darf gar nicht würfeln.
Du darfst nicht würfeln. User Guido. User Guido, der Titel Aussteckung im Schein der Straßenbeleuchtung.
Ach, das ist interessant.
Die Aussteckung markiert die Strukturen eines Neubaus und wird durch den Schein der Straßenbeleuchtung hinterleuchtet. In der Schweiz wird ein neues Haus vorgängig ausgesteckt. Ja, das kenne ich. Also ich bin ja, mein Vater hat früher auch mal Häuser gebaut und bevor er dann in Rente gegangen ist. Das war tatsächlich so, dass dann erstmal irgendwie die Häuser so mit so Latten und Zeug abgesteckt werden, bevor man sie baut. Und da macht man ein Gerüst dran, so ein Drahtgerüst, und dann wird da irgendwie halt geguckt, wo die Wände hinkommen und so weiter. Mhm. Das Bild hier ist übrigens interessant, wenn man sich es in groß anschaut. Also wenn du mal draufklickst, das in dieser Lightbox anschaust und dann mal groß ziehst, weil das ist so eher so panoramaartig.
Genau, das ist ein Panoramaschnitt. Das muss man sich ein bisschen größer tun.
Und ich finde das relativ spannend, also weil du hast zum einen hast du, also in klein auf Thumbnail funktioniert es für mich gar nicht, in groß schon viel besser, weil du hast zum einen einfach diese, also fast so surreal, diese senkrechten Pfosten drin stehen oder diese Stäbe oder was immer das auch sind.
Und zwar ein ganzer Wald davon.
Und das ist ein ganzer Wald. Das heißt, du hast plötzlich eine Tiefe. Und diese Tiefe, die kommt jetzt nicht nur zustande, weil die vorderen eben ein bisschen größer sind als die hinteren, was halt Perspektive so macht, sondern weil es dann neblig ist und weil deshalb einfach die nach hinten immer kontrastärmer werden, immer flauer werden.
Ja, ist eine Nachtaufnahme auch noch.
Und hast dann von hinten durchscheinend Lichter. Das sind dann wahrscheinlich Straßenlaternen, die hier entsprechend durchscheinen. Und das Ganze, ja, könnte man auch in einem Horrorfilm unterbringen.
Ja, ich wollte gerade sagen, sehr gespenstisch irgendwie. Ja, hat was. Also gleich kommen die Zombies irgendwie um die Ecke oder so.
So, ja. Also wie gesagt, das ist ein Bild, das muss man tatsächlich in groß sehen. Also wer sich das anschauen möchte, klickt mal drauf, dass ihr das als Lightbox seht und macht das mal irgendwie in einem großen Browser.
Ganz rechts sieht man übrigens noch schemenhaft einen Baum stehen.
Ich mache jetzt mal Käuzchen.
Ich hab irgendwo eine Blechdose hier? Nee. Eine bauen hier mal kurz so.
Was willst du tun?
Hier spricht Edgar Wallace.
Oh. Ganz toll. Ja, du hast gewonnen.
Schönes lieber, Nachtpanorama.
Lieber Guido, du hast gewonnen. Du bekommst den Capture-Clip. Schreib uns doch bitte eine E-Mail an info@happyshooting.de mit deiner Adresse. Schreib da auch nochmal rein, Gewinner-Capture-Clip, damit wir das nicht irgendwie verwechseln. Und dann schickt den dir der Boris zu. Der liegt nämlich beim Boris.
So sieht das aus. Hier ist er.
Sehr schön. Klingt wie eine Babyrassel irgendwie.
Echt?
Ja, schon.
Oh weia. Sehr schön. Haben wir denn schon den Link? Hast du noch nicht gepostet in den Chat, ne? Die wollen ja auch mal gucken.
Ich mach das mal in den Chat.
Hab ich schon gemacht.
Ach, hast du schon? Okay. Ja, ja, gut. Ja. Dann habe ich mir noch eins rausgesucht zum Besprechen.
Ja, Moment, ich muss mal gerade den Gewinner hier notieren. Alles klar. So, erzähle.
Und zwar ist das Bild November Sun Shining on a Soap Film von Glockenblume.
Ja, das hatte ich auch offen, danke.
Mehrere Gründe, warum. Zum Ersten ist das ein optisch total interessantes Phänomen. Also das sind diese dünnen, ja, das sind wahrscheinlich so Interferenzmuster, die da passieren mit dem Licht, die dann eben Farben produzieren auf der Seifenblase. Und was mir dann aber noch besser gefällt, und dazu muss man sich tatsächlich auf Flickr anschauen, wenn man mit der Maus drüber geht, dann kann man auf Flickr auch so so kleine, naja, so Bemerkungen machen, also einen Kasten ziehen und dann sagen, hier, ich sehe da was oder sonst wie. Und das sind ganz komische, wilde Formen hier. Und da haben Leute tatsächlich hier einen Hund entdeckt oder ein Seepferdchen oder von Edward Munch den Schrei. Da hat also tatsächlich jemand hier gesucht und auch gefunden. Und das ist ein Ding, was uns in der Fotografie eigentlich ständig passiert, dass wenn wir was fotografieren, was nicht so ganz klar ist, dann wird sich der Betrachter irgendwo das Muster in seinem Kopf matchen mit irgendwas, was er schon kennt. Das passiert, wenn man in die Wolken schaut, das passiert, wenn man auf eine Raufasertapete schaut oder sonst wohin oder eben auch hier mit diesen ganz komischen abstrakten Formen. Also ich sehe da mindestens noch drei andere Sachen gleich auf Anhieb, und wenn ich da länger hinschaue, dann mache ich wahrscheinlich irgendwann Freunde, habe ich gute neue Freunde.
Je länger man guckt, desto mehr sieht man in der Tat.
Also das ist tatsächlich so ein Entdeckebild, und deshalb fand ich es eigentlich ganz cool, weil Es, weil das so ein bisschen widerspiegelt, was auch in der Fotografie gerne passiert, dass man eben sich mit den mit den Dingen, die man schon irgendwo kennt, dass man die Sachen irgendwie identifiziert. Man sieht auch Gesichter überall. Man sieht ja Gesichter in Autos oder in Türen oder in Steckdosen oder sonst wo.
Mhm. Ja. Ja. Hast du noch eins? Hatte ich auch rausgesucht. Aussteckungen übrigens, wer jetzt gewonnen hat, hatte ich auch rausgesucht. Jetzt wird es schon langsam dünn, aber einen habe ich noch. Und zwar von Reinhard das Bild Nacht. Und als Kommentar dann nur dazu geschrieben, ohne Bildbearbeitung. Und das glaube ich ihm auch sofort. Was wir nämlich sehen, ist ein Porträtbild. Und zwar auch eher eine Nachtaufnahme. Und zwar von einer Waldlichtung oder so etwas. Oder ein Parkrand, der an den Wald angrenzt. Wir sehen jedenfalls so herbstliche Bäume, die offenbar von irgendwo Lichtstrahlern oder was angeschienen werden. Ich nehme nicht an, dass er dieses Licht an die Bäume selbst gemacht hat. Da gehe ich also davon aus, dass da irgendwo Laternen oder etwas Ähnliches in der Nähe sind. Aber auf dem Wiesenstück davor, da sehen wir etwas ganz Verrücktes. Da sehen wir nämlich irgendwie quasi das UFO gelandet oder sich ein Tor zu einer parallelen Zeit sich öffnen oder wie man es auch immer interpretieren möchte. Nämlich ein Gewirbel aus Licht in verschiedenen Farben, was halt die Plastizität dadurch erlangt, dass da per Langzeitbelichtung offenbar an einem Seil ein Licht um jemanden herum geschleudert wurde. Also wahrscheinlich um den Fotografen, der wird das wahrscheinlich mit Selbstauslöser gemacht haben. Ja, und das gefällt mir einfach sehr schön, weil einmal das von den Farben eine ganz schöne Harmonie ergibt. Also das grün und rote Licht, das spiegelt wieder ganz schön das wieder, wo er da steht, nämlich auf dem grünen Rasen vor diesem rötlichen Blätterwald. Und dann natürlich auch wegen des Aufwandes, weil so eine schöne Lichtmalerei hinzubekommen, da muss man schon ein bisschen ausprobieren. Also da muss man viele Bilder machen und dann gucken, welcher Move hat jetzt zu welchem Ergebnis geführt, dass das nicht zu chaotisch aussieht. Das ist gar nicht so einfach. Also das muss hier einfach mal lobend erwähnt werden, dass hier für eine Aufgabe wirklich so ein Aufwand betrieben wird. Das finde ich immer wieder richtig, richtig krass. Da gibt es auch irgendwie so ein Pärchen, was sich irgendwie auf solche Motive irgendwie spezialisiert hat und die haben das wirklich schon bis zur Perfektion getrieben, wie man solche Sachen bringt. Und das hier ist schon verdammt nah dran. Also das
sieht cool, ja,
richtig geil aus. Und er hat sich mittendrin auch offenbar genug bewegt oder halt hinterher noch lange genug drüber belichtet oder wie auch immer. Er ist nämlich nur ganz, ganz schemenhaft so als Geist da noch zu erkennen. Verschwindet also fast und das finde ich eben auch so faszinierend. Obwohl da ja Licht um ihn herum wirbelt und ihn sicherlich auch das ein oder andere Mal treffen wird.
Naja, wenn man da ganz verschwinden möchte, kann man ja zum Beispiel sich mal komplett schwarz kleiden und eine schwarze Skimaske drüber und
ja, zum Beispiel.
Dann kann man auch schon ziemlich unsichtbar bleiben in solchen Bildern.
Also das ist, gefällt mir sehr schön.
Jo. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch eine Auflösung zu machen.
Genau, da muss ich hier noch eine Kapitelmarke, eine Matitelkarke. Genau, das hier nämlich. Tja, wie gesagt, das hat uns der Andrea geschickt und das ist ein ganz typisches Geräusch. Das ist nämlich eine Bilora Boy.
Mhm, die kennst du gut, ne?
Die kenne ich gut, die habe ich.
Gibt es mit Sicherheit auch wieder, zum Beispiel auf der Fotobörse, die übrigens dann am kommenden Wochenende stattfindet in Darmstadt. Also wer da noch kommen möchte, Moni und ich werden da sein. Die Bilora Boy ist eine 127er Rollfilmkamera. Also das ist das mittlere Rollfilmformat. Also es gibt ja den 35mm Film und den 120er Film. Und der ist 6 cm breit. Und dann gibt es den 127er Rollfilm, der ist 4 cm breit, also der ist richtig süß und klein auf kleinen Rollen. Und diese Kamera ist zum einen ist ziemlich einmalig, oder na, einmalig ist sie nicht, aber sie ist ziemlich interessant, weil sie hat ein Bakelitgehäuse. Das ist dieser sehr frühe Kunststoff, aus dem man früher auch noch so Telefone und Sachen gemacht hat und Lichtschalter.
Meine Oma, ihr sein Telefon war so.
Zum Beispiel, ja. Und dieses Bakelit bricht auch gern, wenn es runterfällt. Also das ist, so Bilora Boys findet man dann auch gerne mal, wo irgendwie so eine Ecke abgefatzt ist oder so. Ich habe einen sehr guten Zustand, wo also alles dran ist. Die hat eine gerundete Filmbühne. Das heißt, der Film ist nicht gerade drauf, sondern der schmiegt sich so in so einen Halbrund. Das hat ein bisschen was mit dem Objektiv auch zu tun, weil da ist so eine ganz einfache Meniskuslinse drin und die hat wohl auch tatsächlich so ein leicht rundes Abbildungsfeld. Mhm. Also die bildet nicht flach ab, sondern eher rund. Ja, dann hat sie einen total simplen Verschluss. Die hat genau zwei Belichtungszeiten, diese Kamera. Einmal ungefähr eine 25. Sekunde und einmal Bulb. Also du kannst wählen zwischen...
Also lang und kurz kannst du wählen.
Du kannst wählen zwischen so lang, wie du möchtest oder mal kurz. Ja, und hat oben einen schönen Sucher. Sieht total geil aus von der Form. Also die ist total interessant. Und hat dann eben zum Aufziehen, das ist dieses Schabelgeräusch, was man hört, einfach so ein Drehding, was auch nochmal ganz lustig geformt ist. Und da dreht man quasi den Film vor, während man hinten durch ein Fensterchen schaut, wie weit der Film denn schon ist. Also wenn die nächste Nummer im Fensterchen auftaucht, dann ist das nächste Bild bereit. Hm. Und der Auslöser, der muss man also nicht spannen, der löst immer aus. Das heißt, du kannst auch ganz simpel Doppelbelichtungen und solche Geschichten machen.
Witzig.
Ist ein cooles kleines Teil, ja. Hm.
Er hat ja auch geschrieben, also einmal, was du auch gesagt hast, für die 127er Rollfilme, also Negativformat 4x6,5. Und er sagt, seit 1949 und in Varianten bis mindestens 1957 gebaut. Mhm. Ja. Sie waren also Boxkameras, was das ja ist, waren zunächst in den 1930er Jahren populär, insbesondere durch die Agfa-Box. Nach dem Krieg wurden zunächst mehr teurere Kameras gebaut. Komisch eigentlich. Erst die Belora-Boy ging wieder zur Boxbauweise über und war über Jahre sehr populär. Jo. Und dann war natürlich auch noch ein Link zu kameraschätze.de und bei Wikipedia findet ihr zum Thema Boxkameras natürlich auch viele Informationen. Ja, danke Andreas. Cooles Geräuschrätsel. Schnuckelige Kamera das.
Jo, dann denke ich, wir haben es mal wieder.
Na, haben wir es doch geschafft, wa?
Ihr wart super, vor allem, dass so viele heute zugehört haben. Also es hat etwas nachgelassen während der Sendung, aber wir haben irgendwie zeitweise, lass mal schauen, wie viel es denn jetzt insgesamt waren.
Wir sollten nicht über Fotografie reden, dann bleiben mehr Hörer dran.
Mhm. Also wir hatten zwischendurch mal irgendwie 63 oder mehr.
Ja, nicht schlecht.
Für die Uhrzeit.
Cool, finde ich sehr cool. Das Problem wird sein, dass viele dann vielleicht irgendwo anfangen können zu hören, aber dann nach Hause fahren zum Beispiel. Weil wir sind ja gerade so in dieser Feierabendzeit immer drin. Ne?
Mhm, klar, klar.
Das ist dann das Problem da drin. Nicht jeder kann mobil hören.
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier den Deckel drauf. Ihr habt schön mitgemacht, zumindest der Chat. Der Rest hat wahrscheinlich schön mitgehört.
Genau, was wir auch gut finden.
Jo.
Ja, und dann würde ich sagen...
Und kommt doch am Wochenende, wenn ihr Zeit habt, das ist der dritte Dezember. Nee, stimmt ja gar nicht, Blödsinn. Das ist der 2. Dezember. Nee, der Sonntag, der 2. Dezember ist Fotobörse in Darmstadt. Also wer da noch kommen möchte. Da haben sich mittlerweile schon eine ganze Menge Leute gemeldet. Also das ist mal wieder das Mekka. Wir nennen es auch Analog-Mekka, dass es da so viele tolle analoge Kameras zum Abstauben gibt.
Und irgendwie 7. oder 8. rum oder was ist, Pferd und Jagd oder sowas? Keine Ahnung. Messe in Hannover? Kann sein, da fahre ich mal hin. Und ja, ihr findet bestimmt auch noch schöne Veranstaltungen.
Alles klar. Dann wünschen wir euch was. Macht's gut, bis nächste Woche. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.